So, ihr Lieben, was hat das zu bedeuten hier? Das verrate ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit, vielleicht mache. Gut, okay. Ihr kennt ja den alten Witz von Predigern, die, wenn die so ihre Armbanduhr abnehmen, und auf die Kanzel legen und dann die Gemeinde fragen, wisst ihr, was das bedeutet? Kennt ihr, ne, oder? Gar nichts bedeutet das. Na gut, ich versuche nicht zu lang zu predigen, aber letztlich, das Wort soll laufen. Und bevor ich jetzt mit der Predigt anfangen, habe ich auch noch zwei Dinge auf dem Herzen. Sandra sagte ja schon, wir haben heute mal ein bisschen mehr Luft. Das ist auch gut, mal so ein Gottesdienst, wo man ein bisschen mehr zeitliche Freiräume hat. Also zum einen gab es gestern eine Hochzeit von Leuten hier aus unserer Mitte. Die fand in Viersen statt. Und das sind Leute, die eigentlich schon lange verheiratet sind. Komisch, aber wieso haben die denn geheiratet? Ja, nun aus dem Grund, weil sie noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind und bisher standesamtlich verheiratet waren, schon vor langer Zeit. Und aber auch sich haben hier taufen lassen, ganze Familie. Und zwar sind das Richard und Christiane Wilson und die Alisa sitzt ja auch daneben. Wenn ihr mal kurz aufsteht und euch vielleicht einmal so umdreht. Ja, ihr müsst das jetzt machen. Genau, also auch nochmal im Rahmen der Gemeinde euch Gottes Segen für eure Ehe, die schon lange besteht, aber gestern kam dann der Segen Gottes auch noch dazu in einer kleineren Runde mit kompletten Programm wie eine Hochzeit. War sehr schön. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ja, und zum anderen, das habe ich auch schon so lange überlegt, wann kriegen wir das mal zeitlich und passend hin und dass sie auch beide da sind. Also der Edwin ist eben schon erwähnt worden, der Edwin Kern. Und seine Frau ist die liebe Rosi. Ich glaube, viele von euch kennen sie schon, aber wahrscheinlich nicht alle. So, und ihr wollt ja auch nicht auf die Bühne, deswegen komme ich einfach mal zu euch. Ich weiß nicht, kannst du aufstehen oder ist das schwierig? Vielleicht, wenn ihr beide nur am Platz einmal so aufsteht, dass die anderen euch auch wahrnehmen können. Also, Rosi und Edwin Kern sind übrigens die Eltern von der Iris, Iris Schlitter, und sind vor einiger Zeit umgezogen von Buchholz aus der Nordheide hier zu uns in die Stadt, nach Krefeld, und werden auch Mitglieder hier in unserer Gemeinde sein. Die Überweisung ist wahrscheinlich auf dem Weg, die kriege ich nochmal irgendwann, das wird aber alles kein Problem sein. Auf jeden Fall wollte ich euch gerne auch mal so im Rahmen des Gottesdienstes hier herzlich willkommen heißen. Gut, heute geht es nochmal weiter mit dem Abraham, diesem alten Mann, der war ja auch nicht immer alt. Und jetzt ist er sowieso frisch im Himmel, also nicht frisch da angekommen, aber im Himmel sind wir ja alle wieder frisch, körperlich. Das ist, was wir so von der Schrift wissen. Abraham, loslassen im Vertrauen zu Gott. Loslassen im Vertrauen zu Gott. Und wir lesen einen Text aus 1. Mose 12, sehr zentraler Text. Also ihr braucht, wenn das Klicken klappt, braucht ihr hinten nicht auch noch klicken. Okay? Okay. 1. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Vers 4, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ich habe Vers 1 und Vers 4a mal so rot einmarkiert. Das sind sehr schlichte Sätze, sehr einfache Sätze, aber sehr bedeutungsvolle Sätze. Der Herr sprach zu Abraham, geh, und wie das so schlicht da steht. Ich weiß noch, anfangs so als Bibelleser, dann haben mich solche Sätze irgendwie wenig berührt. Das sind ja so ganz normale. Und Abraham ging. Okay. Was allerdings dahinter steckt, ist, dass das schon ein großer Schritt für ihn war. Er musste loslassen. Er war ja in seiner Heimat, da wo man auch normalerweise eben ist, im Land, wo er sich auskennt, seine Verwandtschaft war da, er hatte, ich sag mal so, da sein Einkommen, er hatte da seinen Status, sein Ansehen, und nun spricht Gott zu ihm, geh aus diesem Land raus. Und das ging ja jetzt nicht darum, Mensch, mach mal einen schönen Urlaub in Portugal, das Wetter ein bisschen besser. Und dann kommst du ja wieder und da kannst du dich erholen. Sondern das ging darum, dieses Land zu verlassen. Ich glaube, dass Gott immer wieder zu Menschen gesprochen hat. Dass das durch die ganzen Jahrhunderte hindurch und Jahrtausende hindurch getan hat. Und ich glaube und wir glauben an einen Gott, der auch heute noch spricht. Und dass er auch zu Menschen sagt, geh. Nun, dieses Gehen, das kann in vielerlei Hinsicht sein. Das bedeutet nicht immer unbedingt, dass man in ein fernes Land geht. Das kann auch einfach mal nur bedeuten, lass mal los und brich auf in etwas Neues. Man kann sogar am selben Ort wohnen bleiben. Es geht dann um innerliche Prozesse und es geht um sich aufmachen zu etwas Neuem hin. Der Herr hatte gesprochen und Abraham hat's gemacht. Nun haben wir im Hebräerbrief hier nochmal ein paar zusätzliche Informationen, beziehungsweise hier wird das nochmal aus der Sicht jetzt interpretiert und beschrieben. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt dazu, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Und durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Also dieses ohne zu wissen, wohin er käme, verschärft die Geschichte noch. Wenn Gott uns auffordert oder eben Menschen auffordert, okay, brich auf in etwas Neues, dann fällt es schon mal auf jeden Fall leichter, wenn man weiß, ja, und da geht's hin. Und das ist dann deine neue Aufgabe oder dein neues Wirkungsfeld oder eine neue Beziehung, in die du gehst oder einen neuen Hauskreis, in den Gott dich ruft oder. Also nochmal, es geht nicht einfach um auszuziehen aus dem Land, sondern es geht um ein Aufbrechen, was erstmal zunächst innerlich bedeutet, ja. Du musst innerlich ein Ja dazu finden. Und bei Abraham war das echt verschärft so. Also ich kann mir gut vorstellen, wie Abraham so sagte, ich male das jetzt nochmal aus, okay, Gott, du möchtest, dass ich hier weggehe. Okay, sag mir mal, wohin? Dann kann ich mir das so ein bisschen vorstellen. Dann kann ich vielleicht auch schon mal Fantasie entwickeln und mir auch so die schönen Seiten vorstellen. Das gibt mir Kraft zu gehen. Aber es heißt, ohne zu wissen, wohin. Also einfach aufbrechen. Ich finde, das macht die Sache nochmal schwieriger, wenn wir uns mal ein bisschen in die Gefühlsfeld von Abraham hineinversetzen. Deswegen wird ja auch betont, dass er durch Glauben auszog. Der Glaube, unser Glaube, der hat ja viele Facetten. Wir sind Gläubige, deswegen sind wir ja hier in der Kirche. Wir glauben an Jesus Christus. Wir haben ein Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die Bibel, dass das Gottes Wort ist. Aber Glaube hat eben auch die Facette zu sagen, okay, und ich glaube an diesen Gott und dieser Gott ist lebendig und der spricht und der möchte auch mein Leben entwickeln und der spricht auch mal in Situationen hinein. Und dann bedarf es der Überzeugung, des Vertrauens, der Zuversicht in diesen Gott, der da gesprochen hat, dass das gut wird. Oder was heißt gut? Ist natürlich eine Definitionssache. Wir sind ja nicht unterwegs als Christen, dass wir sagen, komm zu Jesus und danach wirst du immer erfolgreich sein und reich und immer gesund. Das ist eine ziemliche Abart der Verkündigung, die es ja auch gibt. Nein, also wir sind berufen, auf Gott zu hören, aufzubrechen, Neues zu wagen, im Vertrauen zu Gott und es wird gut sein, was dann kommt, weil es von Gott kommt, aber was das genau ist, wissen wir nicht immer. Das kann auch eine Herausforderung sein, durch die wir dann aber wachsen. Das ist ja am Ende dann auch gut. Dass wir uns eben weiterentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir lebendige Herzen haben, wo der Herzschlag Gottes drin ist, dass wir etwas wagen, dass wir auch eine gewisse Risikobereitschaft haben. Das sind eigentlich alles Eigenschaften, wo ich mal behaupten möchte, dass wir eigentlich, also Christen können es eigentlich am besten, denn sie haben ja ein Vertrauen zu einem Gott, der gut ist, der für sie da ist, der ihre Gebete erhört und der für sie ist. Manchmal ist es aber gerade bei Christen andersrum, dass die Gefahr ist, zu erstarren, einfach nur zu bleiben und ich bin jetzt hier so und so ist es gut und so möchte ich, dass alles bleibt. Kurze Randbemerkung mal, das Ende der Predigt wird nicht sein, dass ich irgendwas ausrufe und sage, wir als Gemeinde, wir werden etwas völlig Neues machen. Nur mal so zur Entspannung, ist überhaupt nicht der Plan. Ich habe das nur auf dem Herzen, weil ich glaube, dass es für einige vielleicht besonders wichtig ist, für uns alle insgesamt aber wichtig ist, weil es ein Grundgedanke des Glaubens ist, zu sagen, ja, mein Gott, der ist lebendig, der ist aktiv, der möchte Land einnehmen, der möchte erobern, der möchte immer noch Menschen retten. Und dazu braucht aber eben Bodenpersonal, was beweglich ist, was flexibel ist, was auf seine Stimme hört und auch bereit ist, gehorsam zu sein, sogar sich aufzumachen, ohne schon das Endergebnis zu wissen, ohne zu wissen, wohin er käme. Nun, dieser Glaube, den Abraham hier zeigt, hier haben wir so auch den Aspekt des Gehorsams im Glauben, ist auch ein Aspekt von Glauben, ist, ich tue, was Gott sagt. Ja, ich tue, was Gott sagt. Zum Beispiel die Maria, die Mutter Jesu, die ragte auch an dieser Stelle heraus. Das war eine sehr vorbildliche Frau. Und das erste Wunder, was Jesus getan hat, wisst ihr, das erste Wunder, was Jesus getan hat? Das ist erstaunlich. Also so die Christen, die Wein trinken, komplett ablehnen, die haben ein bisschen Probleme. Die müssen dann immer so viel umdeuten da, dass es vielleicht doch nur Traubensaft war. Das erste Wunder, was Jesus tat, war, Wasser in Wein zu verwandeln. Er rettete eine Hochzeit an dieser Stelle. Und dazu hat er auch die Menschen ein bisschen herausgefordert. Er sagte, ja, holt mal so Tonkrüge hier. Wie jetzt Tonkrüge? Wäre vielleicht besser, mal eben schnell zum Netto zu fahren. Ich mache es mal gerade ein bisschen lustig in die heutige Zeit. Und da ist vielleicht noch offen, da können wir Wein kaufen. Nein, nein, machen wir das so. Und die Mutter von Jesus sagte, was er euch sagt, das tut. Ja, aber verstehe ich nicht. Ja, egal, was er euch sagt, tut. Und so gestaltete sich dann das Wunder. Wir wissen nicht immer das ganze Ende von dem, wenn Gott zu uns spricht. Als Gott mich berufen hat, Pastor zu werden, wusste ich noch nicht, was das alles bedeutet. Aber im Glauben bin ich dann den Weg gegangen, habe mich ausbilden lassen und so weiter. Und hier gibt es bestimmt viele Zeugnisse auch, wo wir im Vertrauen zu Gott losgehen und eben auch etwas loslassen. Nun, was den Glauben von Abraham stärkte in der ganzen Geschichte, hier dieselben Verse, und ich habe jetzt mal Vers 2 und 3 rot markiert, ist, dass Gott ja nicht nur sagte, brich auf aus dem Land, wo du bist, sondern, das verspreche ich dir, wird passieren. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und dann heißt es noch, bis hin zu allen Geschlechtern der Erde. Das ist natürlich auch schon ein Hinweis auf Christus, der ja letztlich aus dieser Linie auch abstammt. Okay, so hilft Gott uns auch, indem er also sehr selten sagt, brich mal auf, sondern wir haben einen guten Gott, der Verheißungen gibt, der ja nicht sagt, ich will dich mal ärgern oder ich will dein Leben schwer machen, sondern brich auf und dann wirst du ein Segen sein. Du wirst ein Segen für andere sein, wenn du aufbrichst. Umkehrschluss, und wenn du nicht bereit bist aufzubrechen, wirst du wahrscheinlich den Segen schmälern, der eigentlich durch dein Leben fließen könnte, den Gott durch dein Leben fließen lassen will. Es ist auch sehr schön hier zu sehen, dass Gott sagt, ich will deinen Namen groß machen. Es ist immer schwierig, wenn Menschen sagen, ich will meinen Namen groß machen. Das scheitert meist. Besser ist das mal ganz in der Hand Gottes zu lassen. Wenn Gott will, dass ein Name groß wird, dann ist es gut. Dann macht Gott das. Ich will deinen Namen groß machen. Also Gott gibt ihm so richtig Rückenwind, so Starthilfe. Er sagt, boah, ich muss jetzt hier weg, wo ich bin. Hier habe ich mein Ansehen, hier habe ich meine Versorgung, hier weiß ich, wo ich esse, meine ganze Beziehung habe ich hier und so weiter. Und das muss ich alles aufgeben. Was wird denn dann sein? Ich muss in ein anderes Land, was als fremd bezeichnet wird, natürlich, ist ein fremdes Land. Und fremd ist meist für uns Menschen ja erstmal, oh, fremd ist eben fremd. Fremd heißt, boah, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Das löst normalerweise gewisse Ängste aus, ist ganz normal. Deswegen brauchen wir dann den Zuspruch von Gott. Und den bekommt er hier. Und ich kann mir vorstellen, wie Abraham über diese Worte auch immer wieder nachgedacht hat. Und er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich breche auf aus dem Gewohnten und Gott wird mich zum Segen setzen. Mal schauen, wie das dann aussieht. Das wusste er ja gar nicht zu dem Zeitpunkt, was das nun konkret wurde, aber im Glauben ist er gegangen und so hat es sich dann auch erfüllt. Was Abraham hier glaubt, ist, dass Gott ihn belohnen wird. Nun, mit dem Wort belohnen haben wir ja manchmal so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, weil Lohn klingt irgendwie so gegenteilig wie Gnade. Und wir sagen ja, alles ist die Gnade. Das ist auch richtig so. Da geht es um unsere Erlösung. Gerettet sind wir nur aus Gnade. Wir haben nicht ein Fünkchen hinzugetan, dass unsere Schuld abgetragen ist und wir gerettet sind und zu Kindern Gottes geworden sind. Aber neben diesem, dass wir aus Gnade gerettet sind, ist es schon so, dass Gott uns belohnen möchte, dass er uns segnen möchte, dass durch uns Dinge passieren und auch, dass wir im Regelfall ein gutes Leben führen können. Das ist Belohnung. Gott belohnt gerne. Ein belohnender Gott. Frage dich, passt das in deine Vorstellung von Gott? Ich sage das so deutlich, weil die Schrift es sagt. Und weil das auch von Gott her so eingesetzt ist, dass wenn ich etwas wage, wenn ich etwas riskiere, wenn ich bereit bin, etwas zu opfern, nach vorne zu gehen, etwas einzusetzen und ich habe das nicht mehr in der Hand, was jetzt daraus wird, dass ich das tue in dem Bewusstsein, okay Gott, du hast es gesagt, das ist übrigens ziemlich gut, wenn wir wissen, dass es von Gott ist und nicht unsere eigene Idee, und dann wirst du mich belohnen. Boah. Der Abraham war auch davon angetrieben und der kannte schon dieses Geheimnis, was der Hebräerbriefschreiber dann ein paar Verse weiter sagt, denn da wird es so definiert, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm, also sprich Gott, wohlzugefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Ja, das ist schon mal wichtig, dass Gott überhaupt da ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gott ist ein belohnender Gott. Er belohnt die, die ihn suchen. Er belohnt die. Nun, der Lohn, den können wir uns nicht immer vorher so ausrechnen. Da gibt es ja auch manche so Verirrungen, ja. Spende irgendwie 10 Euro und der Herr wird es dir 100-fach wiedergeben. Okay, 10 mal 100, 1000 Euro habe ich dann, na, das ist ja cool. Nein, nein, also in welcher Währung Gott zurückzahlt, das ist immer noch seine Sache. Es kann sein, dass er dich dadurch auch finanziell segnet. Ja, das kann gut sein. Aber Gott ist viel größer. Er möchte dein Leben segnen, am meisten dein Herz, aus dem ja unser Leben quillt, die Beziehung zu ihm. Gott ist ein belohnender Gott und auch das hat Abraham geholfen, loszulassen und dem Vertrauen aufzubrechen. Gott spricht, er fordert heraus, er erwartet dann auch Schritte des Glaubens von uns und durch solche Schritte baut er auch Freundschaft mit uns. Ein Gedanke, der ja so unglaublich ist. Freundschaft mit Gott. Ich meine, wir reden ja gerade von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Dem, der vor aller Zeit ist, der eben ewig ist, der ewig lebt, der die Quelle, Ursprung von allem ist. Freundschaft mit Gott. Ich würde nicht wagen, das hier zu predigen, wenn es nicht die Schrift sagen würde. Darüber baut sich Freundschaft mit Gott. Ich meine, dass Gott freundlich und gnädig ist gegenüber jedem Menschen, sogar gegenüber den Undankbaren und Bösen, heißt es mal in den Evangelien. Gott ist gütig, barmherzig, auch gegenüber den Undankbaren und Bösen. Aber eine Freundschaft baut sich auf und entwickelt sich ja darüber, dass hier auch etwas hin und her geht, dass man zusammen Erfahrungen macht. Die Schrift nennt Abraham einen Freund Gottes. Nach meiner Bibelkenntnis gibt es das nur zweimal im Alten Testament. Weiß gerade jemand, wer noch genannt wird als Freund Gottes? David, Freund Gottes? Mose wird definitiv auch als Freund Gottes bezeichnet und bei David ja, würde ich sagen, auch. Wobei da, glaube ich, nie steht Freund, sondern ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, ist auch Freundschaft, klar. Ja. So, wieso war das so? Wieso bei diesen Leuten? War das irgendwie so Gottes Wahl? Ja, der ist mein Freund und der nicht? Nein, ich glaube, es hat eben auch damit zu tun gehabt, dass es Personen waren, die Gott ziemlich herausgefordert hat, denen er eine Aufgabe gegeben hat, die nicht die leichteste war. Und dass die sich haben darauf eingelassen. Nur mal so theoretisch. Abraham hätte ja auch sagen können, nö, mach ich nicht. Nö, ich bleib schön hier. Hier ist gut. Boah, fremdes Land, keine Ahnung. Ich meine, heute haben wir ja Internet und so weiter. Das war ja damals nochmal alles anders. Fremdes Land hieß fremd. Keine Ahnung. Was gibt's da für Tiere? Was gibt's da für Menschen? Was gibt's da zu essen? Wie ist da das Wetter? Keine Ahnung. Werde ich da überleben? Keine Ahnung. Abraham hat sich darauf eingelassen. Er ist dann gegangen und darüber hat sich die Freundschaft entwickelt. Gott hat ihn herausgefordert, er ist gegangen. Und wisst ihr, Gott ist nicht im Letzten abhängig von uns Menschen, aber doch hat er uns Menschen geschaffen und hat mit uns Menschen einfach den Plan, den er umsetzen will hier auf Erden. Und von daher, in Anführungszeiten, braucht er eben auch Menschen, die dann auch sagen, okay, mache ich. Und ich will nicht zu menschlich von Gott reden, aber ich glaube schon, weil wir sind ja in seinem Bilde geschaffen, dass das auch in Gottes Herzen etwas auslöst, dass Gott sagt, ja, der Abraham, mit dem kann ich Reich Gottes bauen. Ich habe ihn herausgefordert, er ist gegangen. Und so entwickelte sich diese Freundschaft. Möchten wir Freunde Gottes sein? Möchten wir Freunde haben hier auf Erden? Ich stelle fest, je älter man wird, umso kostbarer und wertvoller ist das. Wenn man noch Kind ist, dann hat man halt Freunde und wenn man umzieht, kriegt man schnell wieder neue Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr da mit mir seid. Aber wenn man älter wird, ist es nicht mehr so ganz so einfach. Man ist dankbar für Freunde. Und Freund Gottes zu sein, wow. Freundschaft mit Gott, das hat was mit Vertrautheit zu tun. Das heißt, man kennt sich schon ein bisschen. Wir sind schon ein bisschen vertrauter mit dem, wie Gott ist, wie er uns geführt hat. Gerade diese Erfahrungen mit Gott, das sind ja die Meilensteine unserer Freundschaft mit Gott, wo wir dann sagen können, und da hat der Herr mir geholfen. Und da hat er mich herausgefordert. Und so baut sich ja auch unser Glaube auf und unsere Freundschaft mit Gott. Jakobus 2 sagt es ganz deutlich. Jakobus 2, Vers 23. Erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Nun, loslassen ist das Thema. Und loslassen heißt Neues kennenlernen. Es gibt auch da unterschiedliche Typen einfach. Ist auch ein bisschen Typsache. Ja. Es gibt ja so die abenteuerhungrigen Menschen, die können gar nicht genug von Abenteuern haben, brechen immer auf zu neuen Dingen. Aber so im Regelfall ist es doch so, dass das Neue zunächst mal fremd ist und von daher vielleicht auch Angst macht. Es hat auch viel damit zu tun, als Kind ist man normalerweise abenteuerlustig, aber was hat man für Erfahrungen gesammelt? Wo ist das auch mal schiefgegangen? Wo war das gar nicht gut? Vielleicht auch, weil wir ja eben ganz auf eigene Idee hin uns in irgendwas gewagt haben. Und so brauchen wir auch Erneuerung dessen. Ich denke auch, dass der sogenannte Generationskonflikt damit zu tun hat, den man ja nicht nur in der Gemeinde hat, den man in der Gesellschaft hat. Der Konflikt zwischen Jung und Alt. Junge Menschen wollen, wenn sie denn hoffentlich gesund sind, aufbrechen zu was Neuem. Das ist gut so, das ist eine gute Eigenschaft. Ältere Menschen sagen sich, oh, ich bin in meinem Leben schon ein paar Mal aufgebrochen und habe Neues erlebt und ich war schon in ein paar Ländern und ach, jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so fit. Ist doch gut, ich bleibe hier. Und das sage ich jetzt nicht als Kritik. Das ist in gewissem Sinne ganz normal. Der 95-Jährige wird nicht mehr so viele Länder bereisen, wie der 18-Jährige es gerade im Kopf hat, wo er überall noch hin will. Das ist ganz normal. Die Herausforderung ist ja nur, wenn Jung und Alt zusammen sind, und ich finde, da sind wir als Gemeinde eben auch eine ganz besondere Organisation. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind schon eine besondere Organisation, wo Jung und Alt zusammen sind, dass wenn das gut läuft, positiv läuft, dass man sich ja gegenseitig helfen kann, dass man sich als älterer Mensch sagt, toll, dass wir die jungen Leute haben. Die sind noch fit und die wollen noch aufbrechen und die wagen noch was. Gut, dass wir sie haben und sie sollen noch Einfluss haben in unserer Gemeinde. Denn Gott ist auch ein Gott der Entwicklung. Einer, der weitergeht. Ich weiß, das Evangelium wird sich niemals ändern. Gott sei Dank. Aber eine Menge Dinge werden sich ändern. Eine Menge Dinge ändern sich. Wir erleben ja gerade, dass die Bäume auch loslassen müssen. Ja? Ganz praktisch gesprochen. Die Bäume lassen gerade los. Das bedeutet Arbeit, nämlich Laub sammeln. Aber das ist doch auch ein Prinzip, was Gott in diese Schöpfung gelegt hat. Dass Dinge einfach einen Rhythmus haben und dass man Dinge loslässt. Und dass man dann auch Neues ergreifen kann. Ich habe da mal drüber nachgedacht. Das ist doch total faszinierend, auch wenn es so viel Arbeit ist mit dem Laub. Aber wir haben im Frühling immer neue, frische Blätter. Ich habe mal drüber nachgedacht, wenn Gott das nicht so gemacht hätte. Boah, da müssten wir irgendwann immer Blätter waschen, ja, weil die dann nicht mehr so schön sind. Aber das macht Gott ja ganz anders. Und dann gibt es frisches Grün. Wo wir das vielleicht noch gravierender haben, wo Gott das auch in die Schöpfung gelegt hat, ist, dass Kinder ihre Eltern verlassen. Das ist auch so ein beidseitiges, und die Kinder verlassen die Eltern. Das ist auch ein Loslassen. Da sind wir alle mehr oder weniger schon durch. Und da spüren wir dann, oh, loslassen, das ist ja gar nicht so einfach. Auf der einen Seite will man die Kinder nicht loslassen, mit denen man ja gewohnt war im Haus, und das ist ja auch Gemeinschaft und ist doch schön, man hat immer jemanden, mit dem man reden kann, man muss nicht alleine essen und so weiter. Gut, aber wenn der Sohnemann mit 40 immer noch bei Hotel Mama zu Hause sitzt, dann sagt man sich, ist auch irgendwas schiefgegangen gerade. Da ist der Loslassprozess, hat nicht geklappt. Das ist auch nicht gut. Loslassen ist etwas, was Gott hineingelegt hat, was notwendig ist und wodurch Gott eben auch immer wieder Neues schafft. Er sagt ja, ich schaffe Neues. Und sei es das Liedgut in der Gemeinde, ein Dauerbrenner-Thema. Ja? Welche Lieder werden im Gottesdienst gesungen? Das hat mit Loslassen zu tun. Und die Lieder, die unsere älteren Geschwister jetzt schon zum Teil vermissen, waren übrigens mal neue Lieder. Und die Generation davor hatte Mühe, sich an die Lieder zu gewöhnen. Das ist immer dasselbe. Und es ist so gut. Für mich ist es so wichtig. Ich habe mir so vorgenommen, Herr, hilf mir, dass ich niemals verbittere. Hilf mir, dass ich ein weiches Herz behalte. Hilf mir, dass ich ein Förderer der Jugend bin. Ich habe das schon recht früh angefangen zu beten, mehr noch so, ohne dass ich das spüren konnte, aber einfach aufgrund der Erfahrung, weil man natürlich auch Menschen kennenlernt, die einfach erstarrt sind, die festgehalten haben, die in der Zeit, die für sie schön war, einfach dann stehen geblieben sind. Und sie wollen, dass einfach alles so, dass alles so bleibt. Aber das gibt es nicht. Das ist nicht so. Schon alleine, weil Gott ja auch das Alter des Menschen begrenzt hat, ist es ein Geborenwerden, ein Aufwachsen, ein Reifwerden, ein Kinderkriegen, ein Fördern der Kinder, ein Sterben, Kinder, genau denselben Prozess. Loslassen ist etwas, was Gott uns allen aufgetragen hat, mit dem wir unterwegs sind. Loslassen fällt schwer, weil Dinge uns lieb geworden sind, weil wir damit vertraut sind. Loslassen kann Schmerzen, es kann Traurigkeit auslösen. Und das sollten wir auch nicht einfach wegreden. Diese Traurigkeit sollte man zulassen. Man sollte diese, wir haben diese sogenannten Klagepsalmen, das vor Gott bewegen, damit das rund wird. Jeder, der schon mal einen lieben Menschen verloren hat, weil er gestorben ist, der ist schon durch diesen Prozess gegangen. Ja, das ist so. Gott hat es so gesetzt. Aber loslassen ist nötig, weil es sonst eben keine Entwicklung gibt. Ach, an dieser Stelle möchte ich auch mal einen Gruß hier weitergeben von Schwester Irmgard Mitnacht. Nicht alle werden sie kennen, sie ist schon einige Jahre im Seniorenheim hier in Krefeld. Und Niel und ich haben sie jetzt in der letzten Woche besucht und es war ihr ein Wunsch, die ganze Gemeinde zu grüßen. Irmgard Mitnacht. Sie ist noch ganz gut unterwegs und Niel und ich waren schon ein paar Mal da. Wir sind selber immer sehr gesegnet, weil sie erzählt von dem, was sie mit Gott erlebt hat. Und ihr kennt sie ja noch besser als ich. Ich möchte noch auf einen Gedanken kommen, denn dass Abraham loslassen musste, haben wir nicht nur in dieser Geschichte, in dieser Episode seines Lebens, wo er aufbrach im Vertrauen zu Gott und wo er auch mancherlei Herausforderungen hatte. Übrigens, aufbrechen mit Gott heißt nicht, alles ist immer nur gut und leicht, gar nicht. Aber gesegnet, Wachstum, Gott immer mehr kennenlernen, ein Segen sein für diese Welt, Spuren hinterlassen. Letztlich die Spuren Gottes durch unser Leben. Und das ist doch wirklich das Allergrößte, was durch unser Leben passieren kann. In 1. Mose 22 musste Abraham nochmal loslassen. Das war, glaube ich, eigentlich nochmal heftiger. Wir lesen mal 1. Mose 22 ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, also viel, viel später ist das jetzt, da prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, geh hin in das Land Moria, bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, er sattelte seinen Esel, er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, er machte sich auf und ging an den Ort, dem ihm Gott genannt hatte. Also die Geschichte, mal aus der menschlichen Perspektive, bringt uns völlig an den Rand. Also wenn man mal so drüber nachdenkt, löst einige Fragen auch aus über Gott. Aber wir kennen ja schon das Ende. Ich nehme mal direkt hier die Hebräerstelle dazu. Hebräer 11, ab Vers 17, da wird genau das hier reflektiert und für uns ausgelegt. Und da heißt es, um noch einmal auf Abraham zurückzukommen: Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Ja, er war der Sohn der Verheißung. Er war der, durch den eben alle Geschlechter gesegnet werden sollten. Er war der, wo es unheimlich lange dauerte, bis der überhaupt zur Welt kam. Hatte Gott nicht zu ihm gesagt: Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Sein Glaube, sein Vertrauen, sein Wissen: Wenn Gott mich herausfordert und wenn Gott zu mir gesprochen hat und ich lass los und wenn es noch so unglaublich klingt, ich vertraue Gott. Und Vers 19 finde ich so großartig. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Nun, wer die Bibelgeschichte kennt, weiß, dass letztlich ein Engel des Herrn kam, der sagte: Stopp, Abraham hat ihn nicht geopfert. Es gab ein Ersatzopfer, einen Widder, der sich verheddert hatte in der Nähe. Und Abraham konnte dieses Opfer durchführen, was für uns heute ein bisschen seltsam anmutet, solche Opfer haben wir nicht mehr. Aber hier wurde dann der Sohn quasi so in letzter Sekunde vor dem Tod gerettet. Deswegen heißt es hier, bildlich gesprochen, hat er seinen Sohn ja vom Tod zurückbekommen. Nun, der Abraham, deswegen wird er auch Vater des Glaubens genannt, glaubte, dass wenn ich das jetzt tue, was ja ein kompletter Widerspruch ist, dieser Sohn, der Sohn der Verheißung ist, auf dem letztlich die Geschichte Gottes weiter laufen soll auf diesem Planeten, und wenn ich den jetzt töte, dann kann Gott ihn wieder auferwecken. Was für ein Glaube, was für ein Vertrauen in Gott. Das ist ein Vertrauen darin, dass Gott einfach nochmal viel größer ist, nochmal viel mehr Möglichkeiten nochmal eine Lösung hat, auf die wir niemals kommen würden. Was für ein Glaube. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der Abraham hat ja zu einer Zeit gelebt, da war Christus noch gar nicht hier. Wir wissen, Christus war hier und wir wissen, Christus ist von den Toten auferstanden. Kern unseres Glaubens. Das war alles längst davor. Abraham, ein Freund Gottes, er ließ seinen Sohn los. Er ließ ihn los. Im Vertrauen auf Gott. Ich möchte dich heute fragen, gibt es etwas, was du festhältst und was du loslassen solltest? Es ist ganz bestimmt nicht so dramatisch. Aber gibt es etwas, etwas oder jemanden, den du loslassen solltest? Gibt es etwas in deinem Herzen, was so massiv ist, vielleicht dir die letzte Zeit erstmal bewusst wurde und wo aber auch Entwicklungen gehemmt werden, weil du nicht loslässt? Das kann übrigens auch Vergebung sein, dass du mal loslässt, dass jemand dich verletzt hat, dass du vergibst. Loslassen ist eine Herausforderung, die Gott uns stellt. Manchmal müssen wir bestimmte Beziehungen loslassen, weil wir eigentlich schon längst wissen, dass die uns hemmen und hindern darin, im Glauben weiter zu wachsen? Gibt es irgendetwas oder irgendjemand? Vielleicht gibt es aber auch eine Meinung, die du loslassen müsstest, eine Vorstellung. Ich meine, wir als Gläubige können uns da, glaube ich, können das ziemlich leicht auch sagen zu jedem Atheisten. Du lieber Atheist, vielleicht solltest du mal deine atheistische Vorstellung loslassen. Da habe ich mal so ein Zeugnis gehört, wie jemand auf dem Sterbebett war und der war immer Atheist gewesen. Und dann wusste er, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Und er hatte nochmal ein Gespräch mit einem Geistlichen. Und der Sterbende sagte, ja, aber das kann ich doch jetzt nicht machen. Ich habe doch mein Leben lang geglaubt, dass es keinen Gott gibt. Und der Geistliche sagte, ja, aber dann ist es jetzt trotzdem gut. Und das ist die rechte Demut, dass du das jetzt mal loslässt von deinem Gedankengebäude. Auch wenn es ein Leben lang so war. Gibt es vielleicht andere Meinungen, Festlegungen in uns, wo wir Gott beeinflussen, wo wir ihn einengen, wo wir nicht nach vorne gehen wollen? Ich lege das mal hier so rein. Ich möchte mal den Markus bitten, gerade nach vorne zu kommen. Überraschung, Markus. Markus ist in meiner Kleingruppe, wir kennen uns ein bisschen. Markus, guck mal. So, ich möchte, dass du mir die mal in meine Hand gibst. Geht nicht. Ja, du bist stark, du bist groß. In meine Hände. Dass du mir die, also in meine Hände. Müssen wir tauschen? Kann ich nicht das behalten hier? Muss ich das jetzt loslassen, oder was? Ja. Sonst kann ich das Neue nicht nehmen. Ne? Ich möchte aber jetzt auch lieber Trauben eigentlich als, ich meine, wenn es Popcorn wäre, vielleicht noch. Okay, also ich muss das mal loslassen, ja, dann kann ich das jetzt nehmen. Ja, super, danke schön. Danke für deine Hilfe. So, dazu müssen wir jetzt nicht studiert haben, um das zu verstehen, aber es sollte uns einfach nur noch mal helfen. Manchmal sind unsere Hände so voll oder unsere Herzen oder unsere Gedanken, dass wir gar nicht das Neue in Empfang nehmen können. Gott würde uns gerne segnen. Er würde uns gerne etwas offenbaren. Er würde uns gern mehr gebrauchen. Er würde uns vielleicht in einer Kleingruppe haben wollen. Jetzt habe ich doch was Konkretes. Oder whatever. Aber du sagst, nein, meine Maiskolben, das ist so schön vertraut. Die habe ich, die will ich behalten, die gebe ich nicht ab. Und dann kann Gott dich nicht füllen. Dann kann er nicht mit dir weitergehen. Dann kann er dich nicht entwickeln. So bitte, lass los, was auch immer es ist. Das zeigt der Heilige Geist dir und deinem Herzen. Weil Gott ist ein lebendiger Gott und er möchte dich weiterentwickeln. Und er möchte, dass durch dich sein Reich sich weiter ausbreitet. Amen. Amen. Dann bitte ich nochmal unser Lobpreisteam hier nach vorne.